Millennium Shorts.
Endlich gibt es wieder die Millennium Shorts. Hallihallo, herzlich willkommen zu den Millennium Shorts. Das ist ja eine gefühlte Ewigkeit her. Und ich habe gedacht, es muss endlich mal wieder ein Short rausgehauen werden. Und es muss auch mal wieder über eine Person gesprochen werden. Nämlich über die wichtigste Person in meinen Augen überhaupt, was diesen Podcast betrifft. Nämlich Chris Carter. Das ist so, wie als würden wir nicht über Gene Roddenberry sprechen, wenn wir ein Star Trek Podcast wären. Oder Matt Groening, wenn wir ein Simpsons Podcast wären. Also, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, wundert mich eigentlich. Ich habe ihn zwar immer mal wieder angesprochen, aber so richtig über seine Biografie und so weiter haben wir eigentlich nie gesprochen. Deswegen habe ich gedacht, heute nehme ich mal für euch einen Short auf und wir sprechen so ein wenig über die Biografie von Chris Carter. Ja, Chris Carter hat es eigentlich geschafft, aus einer Idee mit Akte X einen Kult zu erschaffen. Es war ja damals ja so diese Mystery-Zeit gewesen, ja, wenn man an Twin Peaks zurückdenkt, das war ja so die Mutter in Anführungsstrichen aller modernen Mystery-Serien. Und natürlich gab es vorher schon einige Mystery-Serien, aber die Mutter aller Mystery-Serien, sage ich immer wieder, ist Twin Peaks. Und ohne Twin Peaks gäbe es auch bestimmt kein Akte X zum Beispiel. Und dann auch später ganz andere Mystery-Serien, die wir auch heute noch lieben und gerne schauen. Dafür muss man erstmal dem guten Chris Carter danken. Chris Carter, der ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Der ist jetzt, muss ich mal gerade rechnen, 68 ist er mittlerweile. Und zwar ist er am 13. Oktober 1956 auf die Welt gekommen. Also noch ist er nicht ganz 68, wenn das hier rauskommt wahrscheinlich. Aber egal. Chris Carter wollte eigentlich Journalist werden. Gut, dass er es nicht gemacht hat. Und Chris Carter, der hat lange Zeit als Autor und Produzent gearbeitet und später dann hat er diese riesengroße Karriere begonnen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ja, Chris Carter, der ist in Bellflower geboren, in Kalifornien. Und der hat seine Kindheit und seine Jugend eigentlich nur am Strand verbracht, in seiner Heimat Kalifornien. Und er hat dann irgendwann so ein Studium abgeschlossen, 1979, und zwar so ein Publikationsstudium war das gewesen, so eine Art Journalistenstudium, und hat dann für ein Surfmagazin gearbeitet. Das Surfmagazin hatte auch einen spektakulären Namen, Surfing hieß das. Ach ja, und mit 24 war er schon ganz schnell dabei und nicht nur einfach so, nämlich er wurde nämlich dann Herausgeber dieser Zeitschrift sogar. Also der hat gleich mal richtig Karriere gemacht und Chris Carter hat eigentlich sein Hobby zu seinem Beruf gemacht und konnte das dann noch mit dem Journalismus verbinden und hat Reportagen machen können, Berichte schreiben können über Surferparadiese, über Surfer, was weiß ich, über die höchste Welle dort und in diesem Paradies und ich weiß nicht, was man da so schreibt. Und ich glaube, die wollen alle diese perfekte Welle, diese ganzen Surfer. Und ich glaube, das ist auch deren großes Ziel, habe ich so das Gefühl, wenn man da mal sich so ein bisschen mit Surfen oberflächlich beschäftigt. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal einen Film mit Patrick Swayze und wer hat da noch mitgespielt? War das nicht Keanu Reeves? Mir fällt dieser Name dieses Films nicht ein. Auf jeden Fall, die hatten ja auch immer so auf die perfekte Welle gewartet in diesem Film. Aber ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Und der ist wirklich um die halbe Welt geflogen deswegen und hat sehr viele Reportagen darüber machen können. Und ja, irgendwie war Chris Carter immer so ein Surferboy, also so ein Bub, der halt Spaß an diesem Sport hatte. Ich habe Bilder gesehen von ihm, wenn er so einen Neoprenanzug anhat. Und der hatte schon immer diese langen, grauen Haare eigentlich gehabt, irgendwie gefühlt. Und aber trotzdem war er irgendwo immer noch dieser Surfer. Und der lebte eigentlich nie so richtig fest. Er lebte eigentlich meistens in seinem Büro und war immer auf Achse. Und auch wenn er äußerlich so ein Sunnyboy war, lebte er trotzdem immer noch so pflichtbewusst. Er hatte trotzdem ein freies Leben zwar, aber es war ihm wichtig, dass die Zeitschrift sich weiterentwickelt. Und das hat sie ja auch. Die hat sich dann wirklich dann auch so entwickelt, dass Chris Carter gar nicht mehr viel machen musste. Und das war eigentlich ein absoluter Traumjob. Die Zeitung lief irgendwann komplett alleine Und ja, irgendwann kam es natürlich auch, dass dann Chris Carter eine nette Freundin dann kennenlernte, die natürlich aus seinem Serverumfeld, aus seiner Servergang. Und der lernte Dory Pearson bei seiner Arbeit kennen, wenn man es jetzt mal so nennt. Und irgendwann haben die beiden auch geheiratet. Und sie arbeitete in Hollywood als Drehbuchautorin. Ja, so klein ist die Welt. Gut, dass er die kennengelernt hat, kann ich immer wieder nur sagen. Und ja, sie war jetzt nicht die Mega-Autorin damals und gehörte auch damals nicht zur absoluten Elite, aber sie hatte im TV, hatte sie gearbeitet, sie hatte bei unabhängigen Kinofilmen gearbeitet und ja, die hatten ein angenehmes Leben führen können. Ich muss mal kurz einen Schluck drücken, meine Stimme geht ein wenig weg. Ich glaube, das sind immer noch die Auswirkungen meiner Corona-Erkrankung, die ich vor ein paar Wochen hatte. Und da muss man ein bisschen langsam machen. Ja, Chris Carter, der war in Hollywood natürlich unbekannt, logisch. Ja. Der war ja hat ja Reportagen geschrieben, das war ein Autor, das war kein Hollywood-Autor, sondern ja, ein Journalist. Und ja, in seiner Jugend in Bellflower, der kannte ja der gute Chris schon einige Leute, die auch in Hollywood gearbeitet haben. Und das hat ihm natürlich auch ein wenig geholfen. Und ja, die lebten auch dort in diesem, ja, in diesem Vorort, in diesem Bellflower. Und da lernte er dann auch die Leute kennen und lernte auch Leute in Los Angeles kennen. Und wie es halt so ist, ja, in gewisser Weise hatte er die Nähe zu Hollywood immer gehabt. Und den Beruf des Journalisten konnte er dadurch auch leicht erlernen, da Hollywood ja nicht weit weg war und es gab ja immer irgendwas zu berichten. Nur irgendwie hatte Chris nie so Glück gehabt am Anfang. Er hatte auch vielleicht nicht den Mut gehabt oder diesen Elan am Anfang gehabt, da irgendwie nach Hollywood den Sprung zu machen. Er war ja dieser Herausgeber dieses Magazins, ja, und hatte schon einen guten Lebensunterhalt und das Leben hat ja auch ihm ja, gut mitgespielt. Ja. Er konnte ja sein Hobby ja ausleben und aber er hatte nun mal eine sehr, sehr selbstbewusste Partnerin und ja, das hat ihn dann auch irgendwann ermutigt, etwas Neues auszuprobieren. Manchmal muss man im Leben etwas Neues ausprobieren, man muss den Sprung einfach schaffen und man muss ja auch mal über seine Grenzen hinausgehen und aus der Komfortzone rausgehen. Das hatte ich auch schon. Ich hatte auch zum Beispiel konnte ich nie groß vor Publikum sprechen und hatte dann irgendwann einen Mentor, der mir dann beigebracht hat, vor Publikum zu sprechen und ja. Das hat ja dann so gut geklappt, dass ich sogar bei der FedCon ja dann einen schönen Vortrag halten konnte mit Sarah und Frank. Liebe Grüße gehen raus. Und so ging es, glaube ich, auch irgendwo. Chris Carter, der hatte auch irgendwo noch diese Komfortzone und er hat aber gemerkt, die muss ich jetzt verlassen. Und hat dann seinen ganzen Mut zusammengepackt und hat dann wirklich angefangen, ja, sein Leben noch einmal neu in die Hand sozusagen zu nehmen. Und Chris Carter hatte schon als Jugendlicher sehr viele Drehbücher geschrieben für TV-Serien, Spielfilme. Er hatte wirklich Konzepte ausgearbeitet. Und natürlich haben die dann irgendwo in der Schublade oder irgendwo im Keller oder im Speicher rumgelegen. Und ja, angetrieben hat ihn seine Ehefrau eigentlich. Ja, die hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass Chris sich bei Disney bewirbt als Autor. Ja, manchmal ist es so. Das war wie bei Stephen King. Eine kurze Anekdote, bei dem war es ja auch so. Der hatte ja damals im Trailerpark gelebt und der war nicht gerade reich. Also er war ja Englischlehrer damals. Und der hat immer Kurzgeschichten geschrieben auf seiner Schreibmaschine und hat dann die Kurzgeschichten irgendwann in den Müll geworfen. Und er hat seiner Frau zu verdanken, dass sie hingegangen ist und hat damals diese Blätter rausgenommen, hat sich das durchgelesen und hat gesagt, Stephen, reich das mal ein, das ist gut. Und so war es dann auch. Ne? Der Rest ist Geschichte. Und so ist es auch bei Chris Carter. Ja? Seine Frau hat ihn wirklich angetrieben zu sagen, ey, mach da mal was, bewerb dich doch mal bei Disney. Und Disney hat ihn wirklich genommen. Und man hatte dann auch gleich viele Ideen, denn Disney ging es damals zwar gut, aber Disney war so in so einer, ja, in so einer eingefahrenen Schiene. Die hatten eigentlich, waren auf ihrem Erfolgsberg angelangt, auf dem Peak. und zwar schon leicht am Abfallen gewesen und die brauchten etwas Neues, etwas Junges. Der Konzern musste sich verjüngen. Es war an der Zeit, dass ja, Disney sich neu aufstellt, so wie sie es ja heute auch wieder gemacht haben. Und so hat Chris Carter es geschafft, dass seine Bewerbung bei einem Mr. Katzenbergs, ja, Jeffrey Katzenberg, auf den Tisch gelandet ist. Und der war sofort angetan und hat gesagt, ey, ja, nicht schlecht, der Junge hat's drauf. Und der wurde dann auch wirklich für 3 ja, Entwürfe für Kinofilme angestellt. Und das war ein echter Traum natürlich für Chris Carter, denn hallo, Disney ist ein riesengroßer Konzern schon damals gewesen. Und dann die Chance zu bekommen, gleich 3 ja, Konzepte zu schreiben für Kinofilme, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Aber naja, dann ist dann trotzdem noch was passiert, denn das Ganze ist dann doch noch mal kurz vor der Unterschrift des Vertrags noch mal geplatzt. Und Chris war dann schon sehr frustriert, ja. Um überhaupt etwas zu Papier zu bringen, musste er wirklich viel Gas geben und ja, es gab dann Angebote für die Fernsehfilmabteilung, zum Beispiel für Saturday Night Movies, also so Samstagabend-Krimis und sowas. Dann auch viele familienfreundliche Filme hatte Carter dann schließlich für Disney schreiben sollen und hat es auch gemacht. Aber das war nicht das, was Chris eigentlich wollte. Er hat dann auch irgendwann hingeworfen und hat gesagt, nee, das ist nicht meins. Er hat insgesamt 9 Familienfilme abgeliefert. Der hat absolut diese Drehbücher gehasst. Und was er noch mehr gehasst hat, dass das Ganze dann auch noch umgesetzt wurde und verfilmt wurde. Und das war dann so etwas, was Chris eigentlich gar nicht machen wollte. Der wollte eigentlich mehr Kino machen. Also es war nicht gleich, dass der Chris TV machen wollte. Und da gab es dann schon innere Reibereien bei Disney, denn Chris, ja, der hat nicht das Problem gehabt mit Darstellern oder mit Regisseuren, sondern eher, was die Studiobosse verlangt hatten. Denn die wollten eigentlich nichts ja, Gefährliches eingehen und die wollten doch noch in ihrer Komfortzone bleiben. Und da wurde auch nicht rumexperimentiert. Ja, das ging nicht. Und trotzdem hat Chris nicht locker gelassen, was auch gut war. Denn irgendwann kam dieser Katzenberg nochmal auf ihn zu und hat ihn dafür engagiert, dass man gesagt hat, mach doch mal eine TV-Filmproduktion. Und diesmal machen wir nicht eins auf Nummer sicher, sondern experimentier mal. Ja, und das Problem ist halt, in Hollywood haben Produzenten sehr, sehr viel Macht. Und da kann der Katzenberg auch sich auf den Kopf stellen, wenn die Produzenten nicht mitmachen wollen, dann hat der Chris Carter auch keine Chance. Da kann er noch so talentiert sein. Ja, und Chris Carter wurde dann schließlich ein Angebot gemacht, für einen Pilotfilm an der Sitcom zu schreiben. Und da hat Chris Carter alles auf eine Karte gesetzt. Entweder er würde Produzent werden, nicht Präsident, Produzent werden. Oder Disney muss sich einen neuen Autor suchen. Das hat sich dann wirklich ausgezahlt. Disney hat dann den Forderungen klein beigegeben und das war schon eine Überraschung eigentlich. Denn er hat wirklich hoch gepokert. Die hätten auch sagen können, okay, alles klar, dann mach, dass du abkommst und wir holen uns einen neuen. Aber nein, Chris hat wirklich gezeigt, dass er beharrlich ist und dass er konsequent ist und durfte dann die neue Serie drehen, beziehungsweise den Pilotfilm drehen. Ja, das hat sich um ein Kindermädchen gehandelt. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, was, nämlich die Nanny. Ja, ihr hört richtig, ja, die Nanny. Und da gab es einige, ja, recht gelungene Szenen auch und das war sehr witzig und die Nanny, ja, die wurde ja dann auch in Amerika einigermaßen großer Erfolg und die Sitcom war ja in meinen Augen jetzt nicht die allerbeste. Also ich finde zum Beispiel, also es gibt bestimmt Fans der Nanny und Schande über mein Haupt, wenn ich jetzt sage, das ist nicht meine Sitcom, die ist ja ein bisschen flach, aber okay, gut. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, Frasier ist flach oder Cheers ist flach oder Seinfeld ist ein seltsamer Humor. Aber so hat jeder seine Vorzüge und jeder seine Präferenzen und kann dann sagen, ja, die Nanny hat mir gefallen oder Nanny hat mir nicht gefallen, aber egal. Spielt keine Rolle. Carter hatte auf jeden Fall jetzt mal mehr wie den Fuß in der Tür. Das war schon mal wichtig. Aber Carter hat es nicht lange bei der Nanny ausgehalten und hat dann ganz schnell die Produktion verlassen. Und ja, wer Chris Carter kennt, der weiß, dass Chris Carter da nicht so der Typ ist, der aufgibt. Und irgendwann hat Chris Carter keinen Bock mehr gehabt. Er hat dann irgendwelche Kleinigkeiten drehen sollen, nochmal ein Autor sein sollen für eine Sitcom. Dann wollten sie, dass er noch irgendein so ein Sci-Fi-Ding macht, das war auch nie groß rausgekommen ist. Und 1992 hat dann Chris Carter einfach den Vertrag bei Disney auslaufen lassen. Und dann hat aber Fox, der Fernsehsender Fox, Interesse an Chris Carter bekommen. Und das konnte Chris nicht ablehnen, denn Carter erhielt einen sogenannten Entwicklungsvertrag, der ihm zusicherte, dass er einige Serien umsetzen konnte. Also die hatten ihm gesagt, hier hast du was, bekommst du jetzt was von uns an die Hand, das setzt du um. Und dadurch entwickelt er sich ja auch weiter und wird dann auch irgendwann besser. Und deswegen nennt man es auch Entwicklungsvertrag. Und die dachten aber mehr so an Comedy. Die dachten nicht an irgendwie Mystery, Horror, Krimi oder sonst irgendetwas. Die wollten Komödien haben eigentlich, Sitcoms. Und naja, Carter, da er ja so dieser Komödien-Spezialist war, Comedy-Spezialist war, hat dann halt auch ein paar Drehbücher dazu beigesteuert. Aber das war ja nicht das, was er eigentlich wollte. Ja, und Chris Carter hat dann aber auch irgendwann ja gesagt, dass er mehr so Mystery-Serien machen möchte. Und das hat ihm dann auch der Sender auch angeboten. Und Mystery gab es im US-Fernsehen höchstens ja abends, nachts irgendwann und nicht ja zum Hauptprogramm. Ja, wie gesagt, da gab es damals zu dem Zeitpunkt schon Twin Peaks, das kannte man. Das war auch nicht ohne. Dann natürlich die Twilight Zone zum Beispiel. Das waren so die älteren Mystery-Serien, wo bekannt waren. Aber so richtig, so dieses ja, 20.15 Uhr-Ding, sage ich jetzt mal so wie in Deutschland, das hatte damals noch keiner, so was Mystery angeht. Ja, und man wollte Vampire, Werwölfe, ja, Schattenwesen, die wollte man ins Abendprogramm bringen. Und das war so ein Ding, wo Chris Carter dann auch dann gesagt hatte, ja, er möchte dann eine Serie machen, die dann so was mit FBI-Agenten zu tun hat, ja, die irgendwelchen Phänomenen nachjagen und so UFOs vielleicht noch ja irgendwie noch im sich mit beschäftigen müssen und vielleicht noch irgendwelche Verschwörungstheorien. Also der hat dann richtig Gas gegeben. Und was war mit Fox? Fox hat gesagt, nee, das hört sich scheiße an, machen wir nicht. Ja, einmal ja in die Tonne klopfen, das wollen wir nicht. Die nächste Idee mal, aber nicht das. Doch Fox, er hat nicht damit gerechnet, dass Chris Carter so beharrlich ist. Und dann hat wirklich Chris Carter angefangen, die X-Files auszuarbeiten und hat sie zu seinem, ja, zu seinem Hauptprojekt eigentlich gemacht. Und Chris Carter, der war früher schon so ein absoluter Mystery-Fan. Der hatte, gab es eine Serie, die nannte sich The Night Stalker. Und da war auch so ein Journalist, der hat mit Vampiren, Dämonen gekämpft und mit irgendwelchen finsteren ja, Machenschaften und so weiter. Das lief sogar mal 1992 ja, bei, muss ich gerade überlegen, bei RTL 2 und das hieß Der Nachtjäger. Aber trotzdem wollte Chris Carter seine eigene Serie rausbringen, nämlich die X-Files. Da hatte er schon wirklich eine große Idee und da gab es ja ein Konzept dafür und der wollte ja, eigentlich die X-Files so gestalten wie der Nachtjäger, nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, besser. Und dann hat er wieder sich angelegt mit einem großen Konzern. Diesmal halt nicht mit Disney, sondern mit 20th Century Fox und hat da alles auf eine Karte gesetzt wieder. Ja, entweder die X-Files oder ich gehe nach dem Motto. Und wenn man es jetzt mal ganz sachlich nimmt, was ich so in der Recherche rausgekommen habe, war Chris Carter zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht in der Lage gewesen, solche Forderungen zu stellen. Erstens mal hat er mitbekommen, bei Disney hat er es nicht geschafft. Ja, jetzt versucht er es mit der Pistole auf die Brust, diesmal bei 20th Century Fox. Ob er es schafft? Wir wissen, dass er es geschafft hat, natürlich. Und die sind eingeknickt. Die sind wirklich eingeknickt und gaben Chris Carter das Go für die Vorbereitungen von Akte X. Und Fox, ja, war ja auch bekannt dafür, Wagnisse einzugehen. Nämlich viele wissen gar nicht, zum Beispiel, dass Fox damals ja auch eine schrecklich nette Familie zum Beispiel ausgestrahlt hatte, beziehungsweise produziert hatte. Und da hieß es damals auch, das ist viel zu krass fürs Fernsehen. Da gab es damals diesen neuen Fernsehsender Fox und die haben gleich mit so einer Serie provoziert. Wir wissen alle, dass eine schrecklich nette Familie ja eine der größten Sitcoms damals war in dieser Zeit, weil sie so auch so rebellisch waren, so krass waren in diesem ganzen Plot. Ja, der El Bundy, der hat ja einen trockenen Spruch rausgehauen nach dem anderen, auch gerade sehr frauenfeindlich auch noch damals war, sehr sexistisch damals war. Ja, man muss immer sagen, das ist ja auch seiner Zeit geschuldet, das war ja in den 80ern, 90ern und Fox hat sich da schon was getraut damals. Auch wenn das jetzt in der heutigen Zeit man so eine Serie nicht mehr so ja, aufziehen würde und auch mit solchen Wörtern zum Beispiel auch was Ed O'Neill damals rausgehauen hat, das ginge heute nicht mehr. Aber die waren dafür bekannt und ich glaube, Chris hat das auch irgendwo gewusst und das hat er ausgenutzt, genau diese Position. Und dann gab es das Go für eine 45-minütige Pilotfolge. Ja, aber natürlich gab es natürlich immer so einen kleinen Haken daran. 20th Century Fox hat zum Beispiel gesagt, die wollen ja für die Scully eine Blondine. Die muss gut aussehen, die muss ja weibliche Rundungen haben, die muss ja die perfekte ja, Frau sein, die Pamela Anderson sozusagen des Mysteries. Ja. Also die wollten da ja nicht irgendeine, ja, ich sag's jetzt mal so hart, wie es klingt, eine Durchschnittsfrau. Die haben auch gesagt, also der Grundtenor dieser ganzen Serie ist sehr düster und die wollten das eher lustiger haben. Ja, und nee. Dann hatten sie auch die Produzenten gelesen und beziehungsweise die Verantwortlichen, dass es so, ja, so Reibereien dann zwischen Fox Mulder und zwischen Dana Scully gibt. Da waren sie auch nicht so begeistert. Chris Carter, ja, der war knallhart und hat sich davon gar nicht beeindrucken lassen. Obwohl die Chefs von 20th Century Fox ja gesagt haben, wie es laufen soll, hat er niemanden Geringeres ja, als Gillian Anderson engagiert für die Rolle der Scully. Also nichts blond und Pamela Anderson Verschnitt, sondern ja, eine sehr junge, Anfang 20-jährige Frau, wo ich auch sagen kann, das ist eine gut aussehende Frau. Ja, also hätte damalige Verhältnisse, warum nicht? Also ja, das war was ganz anderes, eine Frau auch mit roten Haaren, bleich im Gesicht. Ja, war was ganz anderes, ein ganz anderer Typ Frau und das habe ich begrüßt. Also ich hätte es auch, glaube ich, niemals denen abnehmen können, wenn die so einen Pamela Anderson-Verschnitt da neben David Duchovny gesetzt hätten. Das hätte nicht funktioniert. Ja, das hätte nicht funktioniert. Und das war dann ja auch den Chefs aufgefallen, die haben dann da gesehen, okay, die sieht sehr intelligent aus, die stellt was dar. Ja, die ist nicht das Blondchen und Blödchen von nebenan, sondern das ist jetzt mal ja eine Frau, die Wissenschaftlerin abkaufen kann und die, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, älter aussieht. Ja, die war ja, wie gesagt, Gillian Anderson war damals Anfang 20 und die hat ja schon damals ausgesehen, ja, durch ihr Outfit, das sie natürlich angehabt hat, die Haare, die Brille damals auch noch, da hat die ausgesehen, ja, wie 30 und noch älter. Aber das macht ja nichts. Es hat einfach gepasst. Und ja, der Chris Carter hat dann auch einen B-Film-Regisseur engagiert, den er gut kannte, nämlich David Nutter, ja, den wir auch gut kennen und den wir ja oft im Vorspann immer wieder sehen, wenn wir Akte X schauen. Und Carter, ja, der hatte wirklich eine Idee, hat die durchgesetzt und die Chefetage bei Fox ist langsam, aber sicher wirklich böse geworden, weil er halt sich nicht an die Vorgaben gehalten hat und halt das immer so, so gehandelt hat, wie er es wollte. Und Chris Carter hat sich trotzdem auch durchgesetzt gegen die Chefetage und im Februar 1993 haben wirklich dann die Dreharbeiten in Vancouver zum ersten Mal in Kanada stattgefunden. Und siehe da, wenige Tage zuvor, ja, haben die gleichen Redakteure, ja, also die ihn gerne zum Teufel geschickt hätten, die ihn gerne wirklich rausgekickt haben, dann doch noch die Kurve bekommen und waren am Ende der Dreharbeiten so begeistert von diesem Rohschnitt, von diesem Pilotfilm, dass sie gesagt haben, wow, das ist gut. Und die waren sich dann auch bewusst, dass sie da etwas vorgesetzt bekommen haben, das nicht nur gut ist, das nicht nur sehr gut ist, das hervorragend ist. Ja. Und wir wissen ja alle, der Rest ist Geschichte. Die Serie ging dann in Produktion und das ging dann so schnell, ja, das hat einen Lauf auf sich genommen. Und wir wissen alle, dass Akte X bis heute zu den erfolgreichsten TV-Serien der damaligen Zeit gehörte. Das ist, ja, wir schauen ja heute noch im Jahr 2024. Also ich habe gerade vor kurzem wieder eine Folge geschaut, Der See habe ich vor kurzem wieder geschaut. Ja, und ich finde es einfach klasse, allein die Dialoge, ja, dieser auch manchmal auch dieser Humor dann auch zwischendrin. Also die Serie hat ja auch manchmal Humor. Und David Duchovny und Gillian Anderson sind einfach in meinen Augen das perfekte Fernsehpaar. Ja, Chris Carter hat dann auch bei Akte X irgendwann sein Regiedebüt auch gegeben und die Serie hat wirklich angefangen, zum Selbstläufer zu werden. David Duchovny und Gillian Anderson wurden dann zu Superstars. Ja, die waren auf allen Magazinen zu sehen auf einmal. Ja, die waren auf großen Plakaten. Ja, über die hat man gesprochen. Das waren damals richtige, bekannte Persönlichkeiten. Und ja, Chris Carter, der hatte Akte X dann wirklich zu einem Markenzeichen entwickelt und 20th Century Fox hatte da eine Cashmaschine. Und der Chris Carter wusste auch genau, was die Leute sehen wollten im Fernsehen. Ja, der hat genau gewusst, ja, der hat den Nerv der Zeit getroffen immer. Und was wir auch bei der ersten Staffel ja so gut war, damals war ja das mit dem Internet noch nicht so wie heute. Das heißt, Chris hat damals auch schon schnell erkannt, dass in diesen Internetforen viel über Akte X geschrieben wurde. Und das hat er wiederum auch den ganzen Chefs, ja, bei 20th Century Fox gezeigt, hat gesagt, hier Leute, schaut, ja, die Leute schreiben da in Foren drüber, ja, die machen sich schlau, die haben eine richtige Community mittlerweile gebildet. Und das war auch der Auslöser gewesen, warum auch immer wieder Akte X Staffel um Staffel verlängert wurde, bis es dann wirklich zu einem Selbstläufer wurde. Und der Grundtenor oder dieser Grundsatz bei Akte X blieb ja auch gleich, ne? Düster. Es war brutal. Es war manchmal ja auch ein bisschen leidenschaftlich. Man hat ja immer dieses Knistern zwischen Gillian Anderson und David Duchovny gespürt und man hat ja immer wieder gehofft, hoffentlich landen die mal, ich sage es jetzt mal ganz offen, im Bett, ja, miteinander. Das hat man ja gehofft irgendwo. Ja, es hat natürlich am Anfang nie so geklappt, aber man hat ja da abends dann auch da gesessen am Mystery Monday und hat gedacht, ja, ihr beiden, ihr habt jetzt wieder etwas überlebt, ihr habt wieder etwas gesehen, gebt doch schon wenigstens noch mal einen Kuss. Ja. Und Akte X hatte dann so viel Schwung gehabt, dass es, ja, wie ich schon sagte, ein Selbstläufer wurde. Und ja, es gab eigentlich nie so eine richtige Serienkiller-Episode. Es gab die ein oder andere Episode, die nah am Serienkiller dran war. Zum Beispiel, ja, wenn wir uns an die düstere Folge erinnern, zum Beispiel ja, mit diesem Bestattertyp, der ja, die Frauen da immer gewaschen hatte und wollte die Haare waschen. Und ja, das war ja schon sehr ekelhaft. Jetzt fällt mir natürlich wieder spontan der Name nicht ein. Ich habe ihn direkt vor meinem geistigen Auge. Und also Chris Carter wollte einfach so ein Serienkiller-Ding einführen, hat aber gemerkt, das passt nicht zu Akte X, weil Akte X, da ging es ja mehr um Verschwörungen, UFOs, ja, auch mal das Monster der Woche, ja, und dann natürlich auch die ganze Verschwörung, die sich ja wie ein roter Faden durch die Serie gehangelt hat. Und das hätte einfach nicht gepasst, wenn er jetzt hingegangen wäre und hätte da irgendetwas ja mit ja, Serienkiller eingebaut. Und dann kam Chris Carter so langsam auf die Idee, Millennium einzuführen. Und das sollte sich aber auch ein roter Faden sozusagen durchspinnen durch diese Serie. Deswegen hat man ja dann auch später ja, diese Endzeit-Millenniums- Geschichte eingebaut, damit man ja weiß, irgendwas steuert unaufhörlich auf das Millennium zu, also auf den Wechsel von 1999 auf 2000. Ja, damals war ja der Millennium-Bug, das habe ich ja schon mal in einem anderen Short erzählt, war ja eine ganz große Sache damals. Ja, diese Verschwörung, das Böse greift um sich. Wir hatten ja damals auch ja, leider sehr viele Kriege auch in den 90er Jahren gehabt. Ne? Wir erinnern uns an den Irakkrieg, wir erinnern uns an Jugoslawien. Da ist ja auch viel gelaufen, ja, viele Gräueltaten und so weiter. Und die Welt war ja schon da nicht aus den Fugen, aber sie war schon sehr, sehr angespannt, die weltpolitische Lage. Und das wollte halt Chris Carter auch einbauen. Und deswegen hat er, ihr könnt das mal hören, wenn ihr den Anfang von Millennium. Als ich über den Anfang von Millennium gesprochen habe, hört man die Pilotfolge rein, in meine Pilotfolge, in die Nullnummer rein, ja, wie das sich entwickelt hat zwischen dem guten Lance Henriksen und Chris Carter und wie die zusammenkamen. Da möchte ich jetzt heute nicht drüber sprechen. Das könnt ihr euch, wie gesagt, bei der Nullnummer anhören, ganz am Anfang. Und da startete dann im Oktober 1996 Millennium in den USA. Und Millennium, ja, kurz und knapp, jetzt möchte ich nicht ganz bis zum Schluss, also bis zur dritten Staffel sprechen. Millennium war so eine Achterbahnfahrt. Ja, es war anfänglich, war es absolut klasse. Ja, der Pilotfilm hatte damals Rekorde gesprengt. Die höchste Einschaltquote im US-TV hatte die Pilotfolge gehabt. Es war total düster. Das Publikum war total begeistert, weil sie ja halt auch das alles schon kannten aus den Filmen. Wir werden darüber auch noch sprechen demnächst, ja, welche Filme unter anderem Millennium beeinflusst haben. Ja, das Schweigen der Lämmer zum Beispiel. Sieben. Ja, das war genau diese Zeit, wo diese Filme modern waren und wo dieser ganze, nicht nur Mystery, sondern auch dieser True Crime und auch, ja, der heute noch, ja, immer noch gerne gesehen wird, dieses True Crime Ding, aber auch ja, dieser Serienkiller, dieser Typ, den man nicht einordnen kann, ja, wie zum Beispiel Hannibal Lecter. Ja, was ist das für ein Typ? Der ist intelligent, aber ja, frisst Menschen. Ja, knallhart gesagt jetzt. Und das hat Chris Carter genau gewusst damals, dass er genau auf dieser Welle reiten muss, um Einschaltquoten zu bekommen. Und die erste Staffel, die lief auch wirklich gut. Die hat aber dann so am Ende schon so ein bisschen abgeflacht und die Einschaltquoten sind dann auch schon deutlich, schon in der Mitte der ersten Staffel abgefallen. Aber zum Schluss war es dann wirklich so weit, dass die Chefs von 20th Century Fox gesagt haben, wir stellen die Serie ein. Aber was wiederum Chris Carter in die Hände gespielt hat, dass Millennium international auch sehr erfolgreich war. Und das wiederum hat dann Fox dazu bewegt, dass sie das Go für eine zweite Staffel gegeben haben. Und man hat versucht, wirklich Chris Carter die Schuld ja, auch in die Schuhe zu schieben, indem man gesagt hatte, einzig und allein Chris Carter ist schuld daran, dass die Serie Millennium so abkackt. Ja, nicht, weil Chris Carter ein schlechter Schreiber ist oder sowas, sondern weil er noch ein anderes Projekt hatte zu dem Zeitpunkt, nämlich da waren wir in der fünften Staffel auf dem Höhepunkt von Akte X gewesen. Und die Chefs hatten dann damals gesagt, ja, der kümmert sich jetzt um zwei Dinge und das packt der einfach nicht. Und deswegen hat man mit Chris Carter dann auch gesprochen und verhandelt, denn dann ging ja auch noch im Jahr 1998 der Akte X Kinofilm an den Start. Und da wollte man natürlich auch so viel Geld verdienen, wie es nur möglich war. Und da musste Chris Carter sich drum kümmern. Und das hat er einfach nicht geschafft. Und schon war dann wieder dieser Fight zwischen 20th Century Fox und Chris Carter auch entstanden. Und Chris Carter hatte dann sich halt dann für Akte X halt entschieden. Ja, und hat dann Millennium nicht schleifen lassen, aber er hat halt Millennium abgegeben. Und wir wissen alle, ja, worauf das hinläuft. Ja, er hatte ja dann sozusagen, was die Kreativität, was den kreativen Prozess angeht, es ja abgegeben. Das war ja dann Glenn Morgan und James Wong waren dann verantwortlich für Millennium und die haben dann aus Millennium in der zweiten Staffel nicht mehr diesen Serienkiller der Woche gemacht, sondern ja so ein Akte X 2.0, Akte X ja, Low, ja, also, oder Akte X Light gemacht. Das möchte ich gar nicht abwerten. Ich finde die zweite Staffel gut. Ich finde die zweite Staffel wirklich gut. Und ich liebe ja Mystery. Aber damals war es halt dann so gewesen, dass die Produzenten halt gesagt haben, beziehungsweise die Verantwortlichen von 20th Century Fox, wir wollen damit Geld verdienen. Ganz einfach. Das muss man auch so sagen. Ja. Und da war klar, dass Chris Carter sich nicht um zwei Dinge kümmern konnte. Er konnte nur auf einer Hochzeit tanzen und nicht auf beiden. Und dann hat sich Chris Carter um Akt X gekümmert und ihm ist wirklich Millennium aus dem Ruder gelaufen. Er hatte diese Kontrolle über Millennium verloren. Es hat sich aber auch bei Millennium eine Fangemeinde gebildet und deswegen konnte das auch weiter ja, vermarktet werden und die zweite Staffel ist dann auch einigermaßen gut gelaufen und irgendwann war es dann wieder so, dass die Serie, ja, und jetzt wird es ein wenig, ja, jetzt wird es ein bisschen juristisch aufgrund ja, von der sogenannten verzwickten Rechtslage, ja, hatte dann zum Schluss die Rechte an der Serie nicht mehr Chris Carter. Ja, das war dann wirklich dann auch so, dass die Serie dann dem Sender ja, gehörte. Ja, die haben dann die Serie einfach ja, gekauft. Ja, ich nenne es jetzt mal so. Ja, die hatten dann sozusagen die Hand über Millennium gehabt und das war dann Chris Carter komplett entglitten. Und ja, man hat sich dann so ein wenig ja, geeinigt irgendwo und man hat sich darauf geeinigt, dass Fox die Serie ohne die Beteiligung von Chris Carter wirklich weiterführt und dass der dann keine, ja, keinen Einfluss mehr drauf hatte. Ja. Also Chris Carter war dann lediglich, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, Produzent. Und Chris Carter hat einen kleinen Schachzug gemacht. Er hat dann sozusagen dieses Produzententum dann weitergegeben an Glenn Morgan und James Wong. Und die waren dann auch ja schon bei Akte X ja dabei. Also er kannte die ja, wusste ja auch, wie gut die sind und dass die es drauf haben. Und man hat dann sozusagen, ja, Millennium sozusagen entzogen und er war so schlau und hat es Glenn Morgan und James Wong weitergegeben. Ja, und Morgan und Wong, die hatten aber dann aber auch Chris Carter irgendwo noch in der Hintertür aufgehalten. Ne? Also die haben dann auch gesagt, dass Chris da noch ein bisschen mitwirken kann und das hat er ja auch dann auch gemacht, später dann noch immer so wieder mal ja, seinen Fuß noch bei Millennium reingesetzt und konnte dann auch da noch ein bisschen mitarbeiten. Aber Chris Carter hat sich dann wirklich zu diesem Zeitpunkt um die fünfte Staffel Akte X gekümmert und er hat sich um den Akte X Kinofilm gekümmert. Das war auch 20th Century Fox sehr wichtig gewesen. Ja, ihr müsst immer dran denken, auch damals in den 90er Jahren ja, waren das unwahrscheinlich hohe Summen gewesen, die da ausgegeben wurden für Serien. Ihr müsst mal überlegen, dass Akte X war ja und Millennium ja genauso, das waren kleine Filme eigentlich, wenn man so will. Ja, die wurden ja auch mit entsprechenden Kameras gedreht, das sieht man ja auch, die wurden ganz anders gedreht damals, wie zum Beispiel Buffy. Ja, ja das hat man einfach den Unterschied, obwohl es auch 20th Century Fox war, man hat einfach den Unterschied gesehen, die Machart war ganz anders, also Kameraführung, die Schnitte, ja, der ganze Plot natürlich, ja, das ganze Drehbuch war alles ja, ganz anders, das Setting war anders und das war halt nun mal so. Das hat Schweine Geld gekostet und war sehr viel Arbeit. Ja, Chris Carter, der hat sich dann eigentlich auch nie groß Gedanken machen müssen, ja, wie es jetzt weitergeht, denn Akte X war ja ein Selbstläufer und ja, natürlich irgendwann wird auch dann vielleicht noch ein anderer Filmemacher ja dann sagen, ich möchte den Chris Carter als Drehbuchautor oder vielleicht sogar als Regisseur haben. Ja, also der war eigentlich gesattelt und der hatte jetzt seine Schäfchen sozusagen im Trockenen. Ja, und Akte X hat ja wirklich viel für die Fernsehlandschaft getan und es war ja sozusagen nicht nur der Beginn einer besonderen Mystery-Serie, sondern es war die grundlegende Mystery-Serie. Und dann kamen ja auch andere Mystery-Serien ins Fernsehen, ja? Dark Skies zum Beispiel, Outer Limits, Nowhere Man, nur um jetzt mal drei zu nennen. Und das war klar gewesen, dass die alle auf dieser Akte X-Welle mitreiten wollten. Und Akte X wurde ja dann auch irgendwann, ja, ab der siebten, also spätestens Anfang achten Staffel anders. Ja, man hatte dann ja neue Schauspieler, man hatte unter anderem Robert Patrick, Annabeth Gish und der David Duchovny war dann nicht mehr dabei. Also der war schon noch dabei, aber nicht mehr so. Ja, der hat ja dann auch andere Projekte zwischendurch gemacht und man hat so gemerkt, dass langsam Akte X so ein bisschen abflacht und das ist nicht mehr so das Akte X war, das wir kennengelernt haben. Wir haben ja dann noch eine 10. Staffel bekommen von Akte X. Wir haben eine 11. Staffel bekommen von Akte X. Wir haben einen 2. Kinofilm bekommen. Naja, da scheiden sich die Geister. Ich finde ihn nicht schlecht, aber auch jetzt nicht diesen Überflieger. Und Chris Carter hat uns ein tolles Universum geschaffen. Und ich bin so froh, dass er das gemacht hat, denn ohne Chris Carter würde es keine Akte X Podcast geben, es würde keinen Millennium Podcast geben, es wäre, irgendwas hätte in den 90er Jahren gefehlt, auch wenn wir dann damals nichts vermisst hätten in dem Sinn, wir hätten ja nichts von Akte X gewusst, wenn es das nicht gegeben hätte, aber es hätte irgendwie dann doch nicht diese Mystery-Landschaft so geprägt, wie es damals in den 90er Jahren war. Und ich kann euch sagen, es gibt Folgen jetzt bei Millennium und bei Akte X, wo ich wirklich mich gegruselt habe. Wo ich wirklich gesagt habe, wow, das da war jetzt intensiv. Und es hat einfach Spaß gemacht und ich liebe es bis heute. Und bin immer wieder froh, wenn ich ja, mir Zeit nehmen kann, eine Millennium-Folge anzuschauen und wenn ich mir Zeit nehmen kann, eine Akte X-Folge anzuschauen. Ich habe ja vor kurzem auch ein Akte X-Buch aus dem Verlag in Farbe und Bunt ja, verlost. Und die liebe Gewinnerin ja, verrate ich nicht. Habe ich, glaube ich, schon in einem anderen Podcast gemacht. Auf jeden Fall von Reinhard Prahl, könnt ihr mal reinlesen, ist sehr amüsant. Da bekommt ihr auch noch irgendwelche Informationen, ich möchte hier nicht spoilern, die euch nochmal das Bild ja, von Akte X erweitern. Und ich hoffe auch, dass es irgendwann dazu kommt, dass Millennium auch mal noch ausgestrahlt wird auf einem Streaming-Kanal, in dem Fall dann wahrscheinlich Disney+. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mehr über Akte X ja, erfahren wollt, schaut mal, es gibt ganz, ganz tolle Bücher über Akte X. Es gibt so ein Buch, das ist auch ein bisschen aufgebaut, so wie eine, ja, wie so eine Verbrecherkartei. Da könnt ihr mal reinlesen. Gibt es auch mittlerweile, glaube ich, auf Deutsch. Also ich habe es in Englisch. Millennium gibt es etliche Bücher. Ja, da könnt ihr euch irgendwo bei eBay und so weiter bestellen. Da seid ihr auch gut versorgt. Wie gesagt, die Staffeln sind nicht mehr so billig, wenn man die auf DVD kauft. Aber vielleicht wird das auch noch mal schauen. Also mich würde mich freuen, wenn das demnächst mal gestreamt wird. Es wird ja auch Frasier und Cheers bei Paramount Plus gestreamt. Warum denn nicht ja auch mal dann eine Serie wie Millennium, die es bei Disney Plus verdient hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Chris Carter näher bringen konnte. Werde über Chris Carter noch mehr reden, keine Angst. Ich versuche da noch das ein oder andere zu recherchieren und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, entweder zu Out of the Box, zu einem Millennium Short oder zu unseren Hauptfolgen, dann natürlich mit Lennox. Ihr Lieben, ich bin draußen. Es hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast. Ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 10 Dirty Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, Schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.